Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Wir hören und sehen sie fast täglich in den Nachrichten. Menschen auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung aus Israel und Gaza, aus Syrien und der Ukraine, aus Afghanistan, dem Iran und Irak, aus Ländern weltweit, wo das Leben für viele lebensgefährlich geworden ist. Dabei wird vor allem über sie berichtet, über die Geflüchteten. Sie selbst kommen meistens nur in kurzen Zitaten oder O-Tönen zu Wort. Wie ihr Leben in der Fremde aber weitergeht, wenn sie überhaupt aufgenommen werden, was sie hierzulande für Erfahrungen machen, wie ihre Perspektive auf unser Land ist, ob sie sich hier weiterhin fremd oder integriert fühlen, danach wird seltener gefragt. Genau das aber wollen wir heute in der Lebenszeit tun, denn die Zugewanderten haben einiges zu berichten. Wie es zum Beispiel ist, mit einer fremden Sprache, fremden Kultur und fremden Bürokratie konfrontiert zu sein und mit Menschen, die sie mehr oder weniger willkommen heißen. Wie war ihr Start? Welche Herausforderungen mussten und müssen sie bewältigen? Wer und was hat ihnen geholfen, hier Fuß zu fassen? Und wie geht es Ihnen heute? Und ist Deutschland für Sie inzwischen vielleicht zu einer zweiten Heimat geworden? Darüber wollen wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die in Deutschland Asyl gefunden haben. Erfahrungen nach der Flucht. Migranten erzählen über ihr Leben in Deutschland, lautet unser Thema der heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Auch Sie können sich wie immer an der Diskussion beteiligen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, wenn Sie selber nach Deutschland geflohen sind und nun hier leben. So, nun meine heutigen Gäste, die ich begrüße, bei mir im Studio. Dr. Afsa Zatari begrüße ich. Ja. Schönen guten Morgen. Frau Zatari, Sie sind 1986 aus dem Iran geflohen. Sie sind selbstständige Ingenieurin und Koordinatorin der AG, Akademikerin Flucht, Migration, Frauen, Mädchen von Menschenrechte 21, einem Verein, von dem wir nachher auch noch einiges zu hören bekommen. Außerdem ist uns zugeschaltet Fahed Khalili, 2015 aus Syrien geflohen, im Vorstand und Regionalkoordinator Nord von Start with a Friend, einem Verein, der Geflüchtete und Einheimische für gemeinsame Aktivitäten zusammenbringt. Schönen guten Morgen, Herr Khalili.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind uns zugeschaltet, wir sehen uns leider nicht, aber ich denke, wir können trotzdem gut zusammen hören und diskutieren.
Auf jeden Fall.
Und im Laufe der Sendung werden auch noch weitere Geflüchtete zu Wort kommen, die uns von ihren Erfahrungen hier in Deutschland und mit Deutschen berichten werden. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Zatari. Sie sind 1986 aus dem Iran gekommen, waren aus politischen Gründen gezwungen, das Land zu verlassen und sind nach Deutschland emigriert. Wie alt waren Sie damals und wie erinnern Sie sich an Ihre erste Zeit hier?
Ja, guten Tag nochmal. Ich danke Ihnen für die Einladung und ich danke einfach der LF-Sender, dass mir die Möglichkeit gegeben hat, mich, aber auch dann unsere Arbeit vor geflüchteten Frauen und Migrantinnen vorzustellen. Genau, ich war 33 Jahre alt, als ich hier eintraf und wie Sie sagten, ich war Dissidentin im Iran. Allerdings sowohl in Schahzeit war ich Dissidentin in vorherige Regierung, aber auch dann nach der sogenannten Islamischen Revolution, also nachdem Islamisten auf die Macht kamen, weil wir dann diese Mischung von Religion und politischer Macht nicht für richtig hielten, übertrug sich einfach diese Mischung in allen gesellschaftlichen Aspekten, nicht nur für Frauen, obwohl dieser Aspekt von Frauenleben momentan sehr gut dargestellt worden ist von der Öffentlichkeit in der Welt. Aber das ist ein Problem sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich in allen Aspekten. Und ich war, wie gesagt, vor dieser Machtübernahme von Islamisten politisch aktiv, danach auch. Und die Zivilgesellschaften wurden immer weiter unterdrückt. Und ich war dann selbst verfolgt. Ich hatte dann zum Teil im Untergrund gelebt. Und irgendwann war das nicht mehr möglich, im Land zu bleiben. Und so, genau so war auch dann mein Mann. Und wir haben dann praktisch ich, mein Mann und unser erstes Kind das Land verlassen müssen.
Dann sind Sie hier in Deutschland angekommen. Wie haben Sie sich hier gefühlt? 1986, was war das für eine Stimmung, als Sie mit Ihrem Mann und dem kleinen Kind hier angekommen sind?
Ja, also natürlich, wie sagt man schön auf Deutsch, jeder Anfang ist schwer. Aber das war unsere einzige Möglichkeit. Und für uns die Aufgabe war, uns anzupassen und von Rande der Gesellschaft in die Gesellschaft reinzukommen und integriert zu werden. Und beispielsweise zu meiner persönlichen Biografie war das so, dass ich im Iran Jura studiert habe oder genauer gesagt Jura angefangen habe. Aber dann wurde durch die sogenannte kulturelle Revolution nach chinesischem Modell einfach alle Universitäten geschlossen und gesäubert, unter anderem ich. Aber mein persönliches Interesse war im technischen Bereich. Deswegen als Hauptaufgabe für mich war damals, Sprache zu erlernen, Nummer eins und Nummer zwei, dass ich dann mein Studium anfange im technischen Bereich. Und das habe ich auch dann so verfolgt. Generell kann ich sagen, dass wenn ich dann mit zum Beispiel die Situation nach 2015 vergleiche, wo ich dann selbst aktiv vor Geflüchtete und Migranten und Migrantinnen gewesen bin, dann, wenn ich vergleiche, dann sehe ich, dass wir wirklich alleingestellt waren in vielen Aspekten. Aber also wir sind einfach mit einer Härte im Leben vertraut und deswegen haben wir einfach das nicht übel genommen, sondern wir haben gedacht, das ist es, das ist unser Leben, wir müssen einfach das schaffen, was wir dann uns wünschen, und dann haben wir so angesetzt und weitergemacht.
Ja, mit ganz viel Energie, mit ganz viel Tatkraft und auch den Willen, in dieser Kultur anzukommen und die Sprache zu lernen und eine Unterkunft zu finden. Wie war das am Anfang?
Ja, natürlich. Das war wie bei überall, bei allen üblich ist, nur damals war dann alles extrem langsam. Und das war das Problem. Wir waren im Vergleich etwas besser in der Lage, weil ich dann selbst in Schachzeit politische Gefangene war und wurde durch Rotes Kreuz besucht in Gefängnissen, in politischem Gefängnis, und dadurch hatte ich dann ein Zertifikat, sozusagen eine Bescheinigung bekommen, als ich die angeschrieben habe, und dadurch war dann einfach sehr schnell, sozusagen innerhalb 7 Monate war das möglich, also als politische Asylantin anerkannt zu werden, und dann hat man das Recht von einer Deutschen sozusagen. Also man bekommt BAföG, man bekommt viele andere Möglichkeiten, und das hat unser Leben natürlich sehr gut, sehr also unterstützt und geholfen. Ja, dann habe ich angefangen, wie gesagt, deutsche Sprache zu erlernen. Das war nicht leicht, aber ja, machbar insgesamt.
Man hört, Sie sprechen sehr gut Deutsch.
Oh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Genau, und dann 2 Semester habe ich dann an der damalige Fachhochschule Deutsch gelernt und dann mit dem Studium anfangen wollen. Aber wir müssten eigentlich einen Studienkolleg besuchen, auch 2 Semester. Und danach, dann habe ich dann mein Studium, also Fachrichtung Elektrotechnik, genauer gesagt Nachrichtentechnik, angefangen, und so ein paar Jahre war ich dann damit beschäftigt.
Genau, da haben Sie viel Bildung mitgenommen, und welche Erfahrungen haben Ihnen das Einleben hier erschwert, welche erleichtert? Erinnern Sie sich so an Momente, wo Sie denken, oh, das ist jetzt aber besonders schwierig, hier ist so alles anders als im Iran, oder hier vermisse ich etwas, oder das ist etwas, was ganz gut gelaufen ist? Gibt es da so Momente, an die Sie sich erinnern?
Ja, also ich habe in vielen Aspekten viele Glücksmomente, aber auch dann schwierige Momente. Insgesamt habe ich das mindestens locker genommen, weil zum Teil habe ich dann einfach meine Umgebung recht gegeben, dass wir dann zum Beispiel mit manchen Vorschriften nicht vertraut waren, und dann haben wir Fehler gemacht. Aber auch manchmal habe ich gesehen, obwohl wir das richtig herangehen, aber wird dann irgendwie distanziert, mit uns Kontakt aufgenommen oder so. Sowohl, wie gesagt, positive Erfahrungen habe ich gemacht, als auch negative. Insgesamt, alles in allem, ich denke, mein Leben und die Familie und das Leben meiner Familie könnte ich, wenn ich dann als Dritte das sehen würde. Nicht, weil meine eigene ist, sondern als Dritte, wenn ich das sehen würde, als gelungen bezeichnen. Und das liegt zum Teil natürlich an unserer Tüchtigkeit und Wille, diese Willenskraft einfach ein Leben zu beginnen, aufzubauen und in die Gesellschaft hereinzukommen. Und nach einer Weile wollte ich einfach, was ich dann von dieser Gesellschaft bekommen habe, zurückgeben. Deswegen so dieses Gesamtpaket sehe ich als gelungene. Als auch dann die Rolle von der Gesellschaft. Wenn die Möglichkeiten in der Gesellschaft nicht so wären, dass wir mit unserer Willenskraft trotzdem angenommen werden würden, dann könnten wir das nicht schaffen. Also das ist ein beidseitiges Unternehmen gewesen, versuchen, annehmen, vorangehen und weitergehen. Und ich glaube, deswegen bin ich sehr dankbar. Und wie gesagt, deswegen habe ich auch daran gesetzt, dass wir dann etwas zurückgeben an die Gesellschaft.
Genau, in Ihrem Kontakt auch mit anderen Migranten, den Migrantinnen, denen Sie helfen und den Einstieg erleichtern und mit Ihren persönlichen Erfahrungen im Gepäck sozusagen, die Sie haben. Fühlen Sie sich hier zu Hause nach 37 Jahren in Deutschland?
Ja, natürlich. Natürlich. Also insgesamt, ja, wie gesagt, es gibt manchmal Unglücksmomente immer noch, aber alles in allem ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, viele Aspekte, die in mein Herkunftsland, ich bin Deutsch-Perserin, ich bin momentan auch Perserin, aber auch Deutsche, offiziell gesehen, und kulturell natürlich sowieso, aber viele Aspekte waren in meinem Herkunftsland mir verwehrt worden. Hier aber habe ich das geschafft. Also ich habe zum Beispiel Elektrotechnik studiert, dann im Masterstudium Information Engineering studiert, aber auch danach promoviert. Also aber vom allen ersten Studium im Iran durch diese kulturelle Revolution war ich dann gesäubert raus.
Und das ist ein komplett
neuer Anfang. Gutes Beispiel, dass man sieht, dass die Gesellschaft hat das ermöglicht, dass wir dann unser Potenzial verwirklichen, unsere Fähigkeit verwirklichen und dann in die Gesellschaft, also wenn man wirklich einen Beruf hat oder eine gesellschaftliche Position hat, dass man damit klarkommt und das dann ihr eigener Wunsch ist, dann hat man bessere, also Einsatz für die Gesellschaft haben. Und das ist es eigentlich, was Gesellschaft von uns nutzt, uns, also Gesellschaft von unserem Potenzial profitiert, aber auch wir profitieren, dass wir eine definierte, akzeptable Position in der Gesellschaft haben. Mhm. Und deswegen finde ich das sehr gut. Also ich habe auch dann zum Beispiel, wie Sie sagten, ich bin durch diesen politischen Hintergrund in 33 Institutionen Mitglied und habe momentan 16 Verantwortungen, 16 ehrenamtliche Ämter bekleide ich, genau. Und das ist eigentlich, was mir, also wenn ich im Iran wäre, wäre ich schon mindestens im politischen Gefängnis über Jahre hinweg sitzen müssen, einerseits oder vielleicht gehängt oder, weil wir politisch aktiv waren. Das ist ein Aspekt wieder. Oder dann beispielsweise Bücher herausgegeben, Artikel herausgegeben und. Also dass man einfach ihr eigenes Wissen, ihre eigene Erfahrung auch dann der Umgebung weitergegeben hat, aber auch der nächste Generation durch Veröffentlichungen. Also die sind die Aspekte, die man die eigene Persönlichkeit verwirklicht und sie wären im Iran nicht 100%, sondern 1000% mir verwehrt gewesen. Deswegen fühle ich mich hier wirklich als Deutsche und bin dankbar und froh darüber.
Ja, Sie konnten sich als Person verwirklichen. Sie haben viel zurückgegeben in die Gemeinschaft, eine Win-Win-Situation sozusagen für beide. Ich bin gespannt, wie Herr Khalili das erlebt hat. Fahed Khalili, 34 Jahre alt. Ich habe es eben schon gesagt, 2015 sind Sie von Syrien nach Deutschland gekommen. Das Jahr, in dem viele Menschen aus ihrer Heimat vor dem Krieg geflohen sind. Das Jahr, in dem die damalige Kanzlerin Angela Merkel sagte, wir schaffen das, als immer mehr Geflüchtete kamen und in Deutschland von einer Willkommenskultur die Rede war. Herr Khalili, haben Sie sich willkommen gefühlt?
Hallo, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein zu dürfen.
Wir auch, schön, dass Sie da sind.
danke schön. Ich würde sagen, in Berlin als große Stadt und im Fokus war, hatte ich das Gefühl von Anfang an, dass es ganz neues Leben ist und gleichzeitig ganz viele Herausforderungen stehen vor der Tour. Man hat ganz viel zu erledigen, man soll ganz viel priorisieren. Die Stimmung war aber damals auf jeden Fall gut in Bezug auf Willkommenskultur. Es gab auch eine Diskussion oder Debatte, dass wir auch oder dass Deutschland von Willkommenskultur zu Ankommenskultur auch das schafft. Und in der Phase gab es viel los in ganz Deutschland, aber auch in Berlin. Und ich konnte mich trotz aller Herausforderungen am Anfang wohlfühlen und gestärkt werden.
Was war
ganz
das?
Besonders, wenn man...
Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Plötzlich in ein neues Land ankommt und von Anfang an ein neues Leben aufbaut und startet, muss man sich auf jeden Fall auch mit verschiedenen Herausforderungen konfrontieren und auch entgegenwirken.
Vielleicht können Sie kurz erzählen, welche Herausforderungen waren das von denen? Was fällt Ihnen da ein?
Genau.
Genau.
Ja, also für mich, also das war natürlich nicht einfache Zeit. Und auch gleichzeitig spannende Phase, in der ich ganz viel auf einmal lernen und auch kennenlernen sollte. Neue Strukturen, neues System, neuer Liebesstil. Ich bräuchte nämlich Zugang zum Sprachkurs als einer der ersten wichtigsten Schritte. Zugang zum Wohnmarkt, und das ist gar nicht einfach, ganz besonders in einer großen Stadt wie Berlin. Zugang zum Studium, beziehungsweise auch im Anschluss Arbeit und das allerwichtigste Zugang zu der Gesellschaft, in der ich seit kurzem lebe und auch Kontakt zu einheimischen Menschen herzustellen, kennenzulernen und im besten Fall auch vielleicht Freunde oder Freundinnen zu gewinnen. Mit dem Studium hat es super geklappt, vor allem mit der Sprache auch. Ich konnte, bevor ich nach Deutschland komme, ja, nicht Deutsch, und dann habe ich von Anfang an angefangen mit der Sprache zu lernen beim Deutschkurs, und im Anschluss konnte ich auch einen Studienplatz an der Humboldt-Universität in Berlin bekommen und als Jurist mein Studium weitergemacht in Master Schiedsgerichtsbarkeit, das International Law auch. Das war eine tolle Möglichkeit für mich.
Sie mussten ja richtig
weiter
neu
zu studieren.
Genau, Sie hatten ja schon ein abgeschlossenes Jurastudium in Syrien. Mhm. Also Sie mussten wieder neu anfangen und in einem fremden Land mit
ganz
einer
genau.
fremden Sprache und in einer ganz anderen ja. Wohnumgebung. Wie waren Sie damals untergebracht am Anfang? Wie haben Sie das damals erlebt?
Genau, nach dem Ankommen war das Allerwichtigste für mich, einen warmen Ort, vier Wände und unter einen Deckel sozusagen. Und das war natürlich auch nicht so optimal für ganz viele Leute, die in Berlin gleichzeitig in diese Phase kamen, 2015, in einer Sporthalle in Berlin mit 300 Menschen ungefähr. Besonders schwer war natürlich auch, dass für Familien und Kindern Aber als Zwischenphase, in der man auch startet, hat man keine andere Chance sozusagen, außer zu versuchen, alles von Anfang an zu starten und neu aufzubauen. Und es gab natürlich zahlreiche, erinnere ich mich, Angebote, Beratungsstellen, DolmetscherInnen natürlich überall. Man dürfte auch genug informiert sein, auch wenn das ab und zu länger gedauert hat und alles Zeit gebraucht hat.
Ja, ich denke, die Erfahrung mit Behördengängen, Aufenthaltserlaubnis, all das, was nötig ist, um hier ein Weiterleben zu garantieren, das ist ja etwas, wo Sie Unterstützung gebraucht haben. Haben Sie sich da unterstützt
ganz
gefühlt?
Genau. Ja, voll. Also wie gesagt, Zugang zu der Gesellschaft, Zugang zu den Menschen hier, das fehlte. Bis ich plötzlich oder zufällig ein paar Monate nach meinem Einkommen auf einen Facebook-Post gestoßen bin und geschaut habe, dass eine neue Initiative angefangen hat, die Start with a Friend heißt.
Und über die wir gleich noch genauer reden werden. Es kommen nämlich gleich die Nachrichten.
Genau.
Deswegen muss ich Sie leider kurz unterbrechen. Aber was Start with a Friend genau bedeutet und wie es Ihnen geholfen hat, darüber reden wir nach den Nachrichten weiter. Mit Ihnen, Herrn Khalili, und mit Frau Sattari und vielen anderen, die geflüchtet sind. Sie können hier anrufen mit Ihren Erfahrungen nach der Flucht. Migranten erzählen über ihr Leben in Deutschland heute in der Lebenszeit. Sie können uns kostenlos anrufen unter 00800 446 44464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk.
Und weiter geht es mit der Lebenszeit, die sich heute ganz den Erfahrungen von Migrantinnen und Migranten widmet. Sie sollen heute bis 11.30 Uhr zu Wort kommen mit ihren Erfahrungen nach der Flucht. Migranten erzählen über ihr Leben in Deutschland und wir haben schon einiges gehört von Dr. Asfa Sattari, die 1986 aus dem Iran geflohen ist, Diplom-Ingenieurin und Koordinatorin ist der AG Akademikerin Flucht, Migration, Frauen, Mädchen von dem Verein Menschenrechte 21. Da werden wir nachher auch noch mehr darüber erfahren. Und wir haben auch schon gesprochen mit Fahed Khalili, Jurist, der 2015 aus Syrien geflohen und heute im Vorstand ist von Start with a Friend, einem Tandemprogramm von Zugewanderten und Einheimischen. Da waren wir gerade eben vor den Nachrichten stehen geblieben und das wollen wir gleich noch vertiefen. Und vielleicht haben Sie selbst ähnliche Fluchterfahrungen gemacht und vor allen Dingen Erfahrungen hier in Deutschland als Migrantin oder Migrant. Sie können uns anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, wenn Sie uns davon erzählen möchten. Gern auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Machen wir weiter mit Ihnen, Herr Khalili. Wir waren eben dabei, da hatten Sie erzählt, Sie haben auf Facebook etwas entdeckt, eine Homepage von Start with a Friend. Was verbirgt sich dahinter? Wie hat das Ihr Leben verändert?
Genau, das war auf jeden Fall Meilenstein in dem neuen Leben sozusagen. Von Anfang an hat mir die Idee von der Initiative sehr gut gefallen und habe ich mich einfach angemeldet und ich wurde aufgenommen und nach kurzer Zeit auch mit einer Lokalperson vermittelt. Diese Erfahrung hat, glaube ich, das Ganze in meinem Leben in mein neues Leben hier geändert, weil das ganz viele neue Türen, neue Erfahrungen, neue Begegnungen die Tür dafür geöffnet hat und ermöglicht hat, endlich raus von diesen vier Wänden rauszukommen und auch ein Stückchen näher zu der Gesellschaft zu kommen.
So ähnlich wie Frau Sattari das auch erzählt hat, vom Rand her mehr zur Mitte, glaube ich, dieses Gefühl vielleicht. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie das war mit der anderen Person, auf wen sind Sie da getroffen, was haben Sie mit der Person, die hier schon in Deutschland immer gelebt hat, gemacht, was haben Sie entdeckt?
Ja, wir haben uns kennengelernt und nach kurzer Zeit sind wir richtige Freunde geworden. Also wir haben uns ganz viel ausgetauscht über die Kulturen, über Gemeinsamkeiten, über Unterschiede auf kulturellen Ebene, auf politischen Ebene, auf alles möglich gesprochen und ausgetauscht. Wir haben gemeinsam gekocht, deutsche und syrische Gerichte. Wir dürfen uns auch gegenseitig unserer Familie kennengelernt und auch konnten gemeinsam zu dem Freundeskreis auch reinkommen. Und innerhalb der Start with a Friend Community dürfen wir auch gemeinsam ganz viele persönliche Begegnungen bekommen und sehr spannende Menschen aus der ganzen Welt auf oder bei dieser Community kennenlernen. Und das finde ich das Schönste bei Start with a Friend, dass der Verein diese Möglichkeit zur Verfügung stellt und das ermöglicht, diese Begegnungen, persönlichen Begegnungen zwischen Menschen in 1:1 Tandem zu schaffen und gemeinsam zu bringen aus verschiedenen oder unterschiedlichen Ländern und Kulturen mit und ohne Einwanderungsgeschichte oder Fluchtgeschichte.
Genau. Frau Sattari, wenn Sie das jetzt hören, dieses Projekt Start with a Friend, man kommt mit über diesen Weg mit Einheimischen gut in Kontakt, auch mit anderen Geflüchteten. War das bei Ihnen schwieriger oder hätten Sie sich sowas auch gewünscht?
Natürlich. Also jede Hilfeleistung von der Umgebung ist wirklich bei Neuankömmlingen sehr, sehr willkommen. Also sowohl in meinem persönliche Erfahrung war das so, als auch wenn ich jetzt als Koordinatorin der verschiedenen Arbeitsgruppen für Geflüchtetenfrauen und Migrantinnen das erlebe. Also das ist immer willkommen. Das ist immer gewünscht.
Genau, und das war bei Ihnen nicht so einfach wahrscheinlich, weil es diese institutionellen Gruppen gar nicht so gab.
Nee, gar nicht. Nur wir waren durch diesen politischen Hintergrund, wir hatten dann einige Freunde und Freundinnen hier. Also wir waren in dieser Community und so wurden wir geholfen. Das war nicht so, dass wir alles von null an anfangen sollten, aber also behördliche Möglichkeiten war das ganz anders. Und aber mittlerweile ist es viel besser geworden.
Ich bin gespannt, was Hajar Ali zu sagen hat, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Ali.
Kennen Sie mich?
Ich weiß, Sie sind, glaube ich, 2015 wegen religiöser Verfolgung aus dem Irak geflüchtet, hatten damals gerade Ihr Abitur gemacht und leben nun jetzt seit 7 Jahren in Deutschland. Wie war für Sie der Start hier in Deutschland?
Ja, ich grüße Ihnen erstmal. 2017 bin ich nach Deutschland gekommen. Das war ja schon schwierig, weil wir über viele Länder zu Fuß, Autos, Busse, alles Mögliche gekommen sind. Das war schon schwierig und gefährlich. 2016 sind wir nach Deutschland gekommen, dann sind wir nach Dortmund gefahren, da haben wir uns angemeldet. Das war Ende Dezember 2015. Dann mussten wir nach Karlsruhe fahren, da in Dortmund keine Plätze gibt. Da mussten wir dahin in Karlsruhe. Ja, ein paar Monate sind wir von Karlsruhe auch in einem kleinen Dorf umgezogen. Da war ein Asylheim. Da mussten wir 2 Jahre leben. Es war schwierig. Wir mussten in einem Zimmer für fünf Personen leben. Das war schon hart. Wir konnten kein Durchspielen. Ja.
Da haben Sie 2 Jahre in einem Asylheim gelebt, sozusagen auf engstem Raum, und vorher eine ganz lange Odyssee gehabt auf dem Weg von Ihrer Heimat hier nach Deutschland und auch innerhalb Deutschland. Wie ist es dann weitergegangen? Haben Sie irgendwann den Weg da rausgefunden und eine neue Unterkunft?
Diese Zimmer, die wir gewohnt haben, das war so ungefähr ein Jahr. Dann haben wir mehrere Mal mit unserer Sozialarbeiterin, die da arbeitete, gesprochen, weil das ging ja nicht. Wir konnten nicht da leben. Dann haben wir so ein bisschen mehr Platz bekommen nach einem Jahr. Ja, und dann nach 2 Jahren haben die uns gesagt, ihr müsst umziehen. Wir haben euch eine Wohnung gefunden. Ja, die Wohnung war leider auch nicht so sauber und sah sehr alt aus. Und in einem Dorf, wo keine Supermarkt gibt. Und da waren so 40 Häuser, mehr nicht. Nur eine Bushaltestelle. Das war auch sehr hart.
Wie sind Ihnen die Menschen dort begegnet, in diesem kleinen Ort?
Am ersten Tag, der Bürgermeister und die anderen haben uns besucht. Die waren sehr nett, um ehrlich zu sein. Die haben uns geholfen, die haben gesagt, ja, ihr seid umgezogen. Auf dem Vertrag steht ja, dass wir so 3 Jahre hier wohnen müssen. Das war schon hart. Und die haben uns geholfen, die haben gesagt, ja, ich verstehe euch, was ihr meint. Das ist aber halt so. Ja, dann an diesem Zeit hatten wir auch Duldung gehabt, 2016. Und ich war überall fragen, wie das weitergeht. Im Rathaus habe ich eine Frau gekannt. Ich habe meine Situation für sie erklärt. Dann hat sie mir geholfen, dass wir in diesem Dorf umziehen nochmal, weil sie hatte Kontakt mit Ausländeramt und sie hatte gefragt, ob wir nochmal umziehen, weil die Situation sieht ja schlecht aus.
Und das ist Ihnen auch gelungen? Sie konnten dann nochmal umziehen?
Ja, zum Glück durften wir umziehen. Haben wir so eine bessere Wohnung gefunden in einer Stadt, wo mehrere Bushaltestellen gibt, Supermärkte, alles Mögliche. Ja, das war 2019 und ich bin zur Schule gegangen, meinen Hauptschulabschluss gemacht.
Genau, Sie haben auch die deutsche Sprache gelernt, wie wir hören, richtig gut und eine Ausbildung gemacht. Wie ist Ihr Leben heute? Was machen Sie beruflich? Wo leben Sie?
Ich habe leider noch keine Ausbildung gemacht, aber ich will noch machen. Ich bin 2020 nach Köln umgezogen. Ich habe ein Jahr gearbeitet und eine Wohnung bekommen. Danach musste ich wegen meiner Duldung, Abschiebung immer noch nachfragen, ob ich bei irakischer Konsulat einen Pass beantragen kann. Zum Glück, das hat ja geklappt. Ich habe beantragt und Ausländeramt geschickt. Die haben mir einen Chancenaufenthalt gegeben, mir und meiner Familie. Das war ja schon gut, dass wir von dieser Abschiebung rausgehen.
So dass Sie jetzt wissen, aha, es besteht eine Chance, dass Sie bleiben können und hier Fuß fassen können und sich auch einleben in diese für Sie fremde Umgebung. Wie ist der Kontakt hier mit den Menschen? Haben Sie Freunde gefunden?
Ja, ich habe sehr verschiedene Freunde gefunden. In Stuttgart, wo ich gewohnt habe, Deutsche von anderen Ländern, die sehr nett waren. Kultur habe ich gelernt, verschiedene Sprachen, die waren sehr nett mit mir, die haben mir geholfen. Ja, hier in Köln, jetzt wohne ich in Köln, ja, ich kenne auch Deutsche, mehrere Deutsche, oder da sind Menschen, die mir helfen, immer noch, wie Caritas oder Diakon, die versuchen mich immer weiterzubilden.
Ja, Das ist schön und vielen Dank, dass Sie uns so offen und ausführlich erzählt haben von Ihrem Leben nach der Flucht aus dem Irak. Wollen Sie irgendwann zurück oder sagen Sie, ich möchte hier bleiben?
Also wegen Religionsminderheit, wir wollen einfach sicheres Leben haben. Und da Deutschland für uns ein sicheres Land ist, müssen wir für immer da bleiben.
Ja. Herr Ali, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre Zukunft hier in Deutschland. Danke, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen geschildert haben. Und jetzt begrüße ich am Telefon Herrn Belal aus Rheinland-Pfalz. Schönen guten Morgen, Herr Belal. Ich weiß nicht, ob ich Ihren Namen richtig ausspreche.
Ja, Sie haben richtig ausgesprochen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich lese, hier sind seit 2015 in Deutschland und aus Syrien gekommen.
Genau.
Wie war der Anfang für Sie hier in Deutschland?
Also wie jeder Anfang ist immer schwer natürlich. Zum Glück war ich damals also mit meiner Frau und meiner Tochter hier, sind wir gekommen zusammen. Natürlich bin auch genau wie die anderen, die viele wegen des Krieges hier. Wir waren schon 2012 auf der Flucht, 3 Jahre in der Türkei. Und dann 2015 in Deutschland. Alle Geschichten sind ähnlich. Aber vorher hat der Herr Ali, glaube ich, hat was gesagt, dass sie am Anfang ein kleines Dorf waren und so weiter. Und das finde ich damals war auch eine sehr gute Entscheidung. Damals war nicht erlaubt, zum Beispiel für uns Rheinland-Pfalz zu verlassen. Also ich könnte natürlich mich irgendwo eine Wohnung mieten, aber das sollte am Anfang in Donnersberg-Kreis sein. Und da waren wir auch in einem kleinen Dorf und dann später in kleine Stadt. Ich habe in Aleppo gelebt in Syrien, nochmal in Istanbul, da waren riesige Städte. Aber ich bin dankbar, dass damals ich zu dieser kleinen Stadt gekommen. Da nennt sich bei uns kleine Residenz. Und wir sind mittlerweile, ich fühle mich auch ein Teil von dieser Stadt. Und bis heute, wir haben immer dieselbe, also kommen die neue. Da haben wir 2016 durch die Flüchtlingshilfe damals, da waren über 50 ehrenamtliche Leute, die uns richtig um alles geholfen. Also die Formulare, die Anträge, die Kindergeldbescheide und Ausbildungsplatz zu finden. Ich konnte erst nach 4 Jahren einen Ausbildungsplatz finden. Also erst seit 2019 habe ich angefangen. Letztes Jahr habe ich abgeschlossen, Kaufmann im Einzelhandel. Und das war nicht so einfach, in diese Gesellschaft zu kommen. Ohne diese Hilfe von Menschen, die sich bereit bei uns Zeit gegeben haben und alles. Aber ich muss Ihnen ehrlich sein, diese Willkommenkultur 2015, wenn wir heutzutage gucken, sie ist nicht mehr da.
Das merken Sie jetzt überall. Sie sind in einer Zeit gekommen, als sie da war, diese Willkommenskultur. Und jetzt woran merken Sie das, dass es jetzt nicht mehr da ist? Es ist ja also auch in der Diskussion, aber wie erleben Sie es im Alltag?
Ja, also ich muss Ihnen ehrlich sein, die Deutschen sind ein bisschen so vorsichtig. Und das finde ich auch gut. 2015, 16, 17, 18 und langsam waren wir in der Sportvereine zum Beispiel. Da ist mein Sohn hier geboren, mittlerweile spielt er Fußball. Und so kommt man in Kontakt durch Elternabend, durch die Schule, durch die Kindergarten. Und ich will nicht vergleichen heute und früher, aber ich muss Ihnen ehrlich sein, im Vergleich mit den Leuten, die vor 40 oder 50 Jahren her, wir haben viele Möglichkeiten gehabt. Und das gute deutsche Bildungssystem bietet jeder die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Ich habe in Syrien BWL studiert, aber mit 2 Kindern nochmal hier Studium anfangen, war nicht so einfach für mich. Deswegen war der Weg mit meiner Realschulabschluss in Syrien, habe ich hier anerkannt und dann konnte ich eine Ausbildung anfangen. Mhm. Und da hier werde ich alle meine Landsleute oder alle, die neu kommen, diese Wege ausnutzen, diese Chance ausnutzen, um nochmal von vorne anzufangen. Und das ist nicht so schwierig. Natürlich ist die Sprache am schwersten, muss ich ehrlich sein. Deutsche Sprache war nicht so einfach. Und dieses Integrationskurs, das ist so basic, sage ich mal. Also das B1-Niveau, das ist so alltägliche Gespräche. Aber zum Arbeitsmarkt zu kommen, dann sollte man sich ein bisschen anstrengen und machbar ist schon, wie die Frau am Anfang gesagt hat. Ich habe den Namen nicht bemerkt, sorry.
Frau Sattari.
Genau, Frau Sattari, genau.
Genau, die auch gesagt hat, das ist natürlich die Sprachen, das sind Sachen, die man erst lernen muss natürlich und wo man auch Fuß fasst dann irgendwann. Und sie haben viel Unterstützung bekommen. Das ist, Herr Behlal, das finde ich sehr spannend. Und auch, wo Sie sagten, dass sich diese Stimmung vielleicht ein bisschen verändert hat für Leute, die hier ankommen, jetzt in diesen Zeiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns geschildert haben, wie Ihre Erfahrungen sind. Und ich gehe gleich weiter hier in der Runde. Alles Gute Ihnen, Herr Behlal, für Ihre Zukunft weiterhin in Rheinland-Pfalz. Und ich begrüße jetzt Ruşanak Humayun am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Humayun.
Guten Tag, hallo. Ich bedanke mich, dass ich heute hier bin, und ich danke für die Einladung. Erst möchte ich gerne bei der Reporterin, die mich angerufen hat, bedanken, wie Frau Katika. Und genau. Ich weiß, dass Frau Daniela ist krank und Sie sind da. Ich bedanke mich vorher.
Genau, wir haben vorher mit Ihnen Kontakt aufgenommen und wissen schon, dass Sie 1995 aus dem Iran nach Deutschland gekommen sind und jetzt in Bonn leben. Frau Humayun, vielleicht erzählen Sie kurz, wie war Ihre Situation, als Sie damals nach Deutschland gekommen sind?
Gerne, ganz kurz und knapp, weil ich weiß, es braucht viel Zeit, aber ich versuche es. Auswanderung, okay. Auswanderung, manchmal ist im eigenen Heimat auch noch eine Geschichte, dass man mal auch wegen schwieriger Situationen erlebt hat. Und das heißt, wie die liebe Frau Sattari gesagt hat, wir sind mit der harten Härte von Leben getraut. Damals, als ich mein Studium im Sportbereich abgeschlossen habe, habe angefangen, und weil ich sehr viel mich für Frauenrechte im Sportbereich eingesetzt habe und sehr viel Konflikte mit meinem Chef, damaligen Chef, gehabt hätte. Der Chef hatte mich bedroht, wenn ich noch einmal mich beschwerde und die Berichte im Hauptstadt weitergebe, werde mich zum Südstaat zu Wäsche waschen schicken. Das bedeutet, in ein Gefängnis für Frauen, das im Bandar Abbas sind, und die müssen einfach leider Wäsche waschen. Da. Das war diese Bedrohung, und seit diesem Zeit, ich durfte einfach Urlaub ohne Lohn nehmen und nicht im Amt mich erscheinen, weil es war einfach gefährlich. Die Situation, dass mein Mann als Besuch im Iran war und einen Heiratantrag gemacht hat, war für mich auch eine Fluchtweg oder eine Gedanken, okay, ich kann weiter in ein freies Land meine Stimme weitergeben und studieren und weiterleben.
Und das haben Sie gemacht und sind nach Deutschland gekommen.
Genau. Bin ich nach Deutschland gekommen. Die Geschichte von meinem Mann war selbst auch ein bisschen schwierig. Der hatte hier erstmal Duldung, Jahr 1986 nach Deutschland gekommen, in Berlin, aber seine Asyl wurde nicht anerkannt. Und deswegen, der ist im zweiten Semester wegen BWL-Studium von Uni rausgeschmissen worden und habe gesagt, okay, dein Aufenthalt passt nicht zum Studium. Also. Deswegen, der hatte nicht Rieseneinkommen und hatte mehrere Probleme. Als ich auch dazu zu ihm gekommen war, in einem kleinen Dorf im Dornsburgen zwischen Kleve und Holland, natürlich, es war alles schwierig, weil wer als Zugehöriger zur Familie hier ankommt, es bekommt keine Arbeitserlaubnis, was ich nicht wusste. Es war damals Gesetz von CDU, dass man 6 Jahre abwarten musste mit der Arbeitserlaubnis. Obwohl ich in Iran sehr, sehr aktiv war. Ich war Leiterin für Frauensport in einem riesen Bundesland, 4-mal größer als Nordrhein-Westfalen. Habe Paralympiade in meinem Land alles organisiert, in meinem Staat, habe alles gemacht. Und als ich hier in Deutschland kam, es war auf einmal null, nichts, eine Nichtsdurfer. Das war wie ein Einzelgefängnis in einem kleinen Dorf, wo man alles auch nicht mehr leisten kann.
Wie haben Sie das überstanden, als wenn man so quasi eigentlich gerne arbeiten möchte, aber nicht arbeiten darf, jetzt plötzlich in einem fremden Land sind, einem kleinen Dorf mit Ihrem Mann gemeinsam, aber wie sind Sie da durchgekommen? Was hat Ihnen geholfen?
Erst wusste ich nicht, dass ich eine Arbeitserlaubnis habe. In einer Inventur bei Lidl durch eine Bekannte mitgemacht und die Chefin war begeistert und wollte mich haben. Aber da kam die Antwort von Jobcenter, von Arbeitsamt, dass die nicht darf. Und dann dachte ich, was soll ich tun? Natürlich, ich konnte nicht mich Fossilien werden lassen. Deswegen habe ich einfach gedacht, okay, was kannst du noch? Ich konnte nähen und dann bin ich in eine der größten Boutique für Brautkleider gegangen. Habe einfach mit dem Zeichensprache gezeigt, was ich machen kann. Und habe angefangen, einfach mal ändern. Die große, riesen, teure Brautkleider. Was auch dazu gehört, die Sprachprobleme. Ich habe alles gut gemacht, bis eines Tages hatte die Dame gesagt, okay, das muss 5 cm breiter werden. Auf eine andere Wort gesagt, das ich nicht verstanden habe. Ich habe diese teure Kleid vor dem Hochzeittag, wo die Dame abholen wollte, 5 cm noch enger gemacht. Und das war chaotisch, das können Sie vorstellen. Wie rot war die Chefin, als sie dieses Kleid gesehen hat? Und sagte, ach siehst du, da ist die Probleme, Sprachprobleme. Oh je, was kann man machen? Ich hatte eine Idee, weil Arbeitserlaubnis hätte ich nicht. Und diese Frau, ganz, ganz lieb, meinte, ach, ich mag auch keine Papierkram, arbeite einfach. Und habe hinter dem Kleid war eine große Schleife, habe mit dem Sprache, Zeichensprache gesagt, darf ich das kleiner machen? Und sagte, ja, ja. Habe gesagt, darf ich in deinem Geschäft sitzen? Und sagte, ja, ja, komm, mach das. Sie kommt gleich. Und das habe ich ganz schnell geändert, von der riesen Schleife noch Schnitte geschnitten und sogar dieses Kleid wurde noch schöner, weil ich das Zierschnitt hatte, 8 Schnitte, ganz toll. Und die Braut fühlte sich noch schmaler und sehr, sehr glücklich. Also
eine tolle Geschichte, Frau Homayoun, wie Sie ja aus der Not eine Tugend gemacht haben und ganz kreativ waren und heute ja auch Fuß gefasst haben, arbeiten können und auch sich ganz stark engagieren, glaube ich, in vielen Bereichen.
Ich glaube, das ist die Leben, was uns einfach als Gabe mitgegeben hat und das dafür bin ich froh.
Vielen Dank, Frau Homayoun. Wir haben jetzt leider die Nachrichten, deswegen muss ich unterbrechen und wünsche Ihnen alles Gute. Erfahrungen nach der Flucht, Migranten erzählen über ihre Leben, heute das Thema in der Lebenszeite. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Sie haben Verfolgung und Krieg erlebt, sind aus ihrem Heimatland geflohen und haben in Deutschland ein neues Leben angefangen. Migrantinnen und Migranten, die sich hier in Sicherheit gebracht haben. Erfahrungen nach der Flucht. Migranten erzählen über ihr Leben in Deutschland. Hier im Deutschlandfunk in der Lebenszeit noch bis 11.30 Uhr. Und wir lassen diese Menschen zu Wort kommen mit ihrer Perspektive, die oft zu wenig Gehör findet. Ob und wie sie hier Fuß gefasst haben, welche Hürden sie zu überwinden hatten, ob sie Diskriminierung erlebt haben, inwieweit Deutschland eine neue Heimat für sie geworden ist und wie die Kontakte, der Austausch ist zwischen MigrantInnen und Deutschen, die schon immer hier gelebt haben. Viele Menschen mit Migrationserfahrung engagieren sich auch wieder für andere Migranten. Das haben wir hier auch schon gehört von unseren Gästen und wollen wir gleich noch weiter vertiefen. Sie geben ihre Erfahrungen weiter. Und die ich hier gerne nochmal vorstellen will, meine Gäste, das ist Dr. Afsa Sattari. Sie ist 1986 aus dem Iran geflohen, Diplom-Ingenieurin und ehrenamtlich als Koordinatorin der AG Akademikerinnen Flucht, Migration, Fluchtmädchen des Vereins Menschenrechte 21. Und dabei ist weiterhin Fahed Khalili, 2015 aus Syrien geflohen, Jurist und im Vorstand und Regionalkoordinator Nord von Start with a Friend, einem Verein, der Geflüchtete und Einheimische für gemeinsame Aktivitäten zusammenbringt. Davon haben wir eben auch schon ein bisschen gehört, wie es seinen Start hier in Deutschland erleichtert hat und wie er das auch heute weitergibt. Und wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Erfahrungen als Migrantin oder Migrant in Deutschland. Wie war Ihr Ankommen, Ihr Einleben? Fühlten und fühlen Sie sich hier willkommen oder eher abgelehnt? Was hat Ihnen geholfen, sich hier einzuleben? Und wie ist Ihr Alltag heute? Fühlen Sie sich hier integriert? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und ich möchte jetzt nochmal Frau Satiri die Gelegenheit geben, ein bisschen mehr zu erzählen. Sie leben seit 1986 hier in Deutschland. Sie haben vorhin schon erzählt von Ihrem Bildungsweg, von Ihrer Familie, die ja auch hier lebt. Sie haben ein Kind, glaube ich, noch im Iran zur Welt gebracht, ein zweites hier in Deutschland. Diese Kinder sind mittlerweile erwachsen, haben auch Fuß gefasst hier in Deutschland, ein anderes Verhältnis zu Deutschland. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also glücklicherweise kann ich dann bejahen. Also wie Sie sagten, unser zweites Kind, unser zweiter Sohn ist dann hier in Deutschland, in Kölsch, ist ein kölscher Junge zur Welt gekommen und die sind beide Ärzte. Also unser älterer Sohn ist dann Oberarzt für Neurologie am Universitätsklinikum in Köln, hat zwei abgeschlossene Spezialisierungen und ist dann habilitiert. Und dann unser zweiter Sohn ist auch dann hat auch zwei Spezialisierungen abgeschlossen. Wort, ja. Also ist Kinderarzt, aber auch dann Neuropädiater, auch am Universitätsklinikum Köln und ist hat frisch seine Habilitation abgegeben. Das dauert, bis das anerkannt wird. Ja, so. Also sie haben dann Fuß gefasst, sie haben ihr eigenes Leben. Unser älterer Sohn hat dann ihre eigene Familie mit zwei Kindern. Also wir haben zwei Enkelkinder mittlerweile. Und zurück zu Ihrer Frage. Die sind natürlich, die sehen Deutschland eher als ihr Heimatland. Und das ist auch verständlich für uns. Allerdings, sie sind multikulturell, sie sind in manchen Aspekten so in der Mitte, dazwischen. Also wenn ich das positiv formulieren dürfte, dann dann kann ich sagen, sie nehmen beide von beiden Kulturen gute Werte, also schöne Werte praktisch, versuchen einfach. Und das wird auch dann praktisch an Enkelkinder auch dann übertragen. Und das freut mich, dass sie dann, also die Frau, unser älterer Sohn ist dann eine deutsche Frau und das freut mich, dass sie dann, dass die Kinder multikulturell aufgewachsen, aber auch dann multisprachig hoffentlich aufgewachsen werden. Genau. Und wie Sie sagten, dann habe ich mich auch dann seit 2015 spezifisch für geflüchtete Frauen und Migrantinnen eingesetzt. Also innerhalb vom Deutschen Ingenieurinnenbund habe ich dann eine Arbeitsgruppe namens MINT, Fluchtmigration, Frauen, Mädchen, abgekürzt MINT, FMFM, praktisch begonnen, organisiert. Also das wurde dann in Mitgliederversammlung in Oldenburg praktisch damals verabschiedet und wir haben dann angefangen, ich und eine andere Kollegin von mir, Frau Dr. Stein. Und diese Arbeitsgruppe läuft noch, ist mittlerweile eine Kölner Gruppe, aber läuft weiter und wir unterstützen MINT-Frauen spezifisch.
Also die ein technisches Studium in der Regel gemacht Exakt. Haben oder auch vielleicht hier fortführen wollen. Oder
genau.
Was
genau.
sind deren Probleme am Anfang hier, wenn sie kommen? Die Anerkennung
von Abschlüssen? Gestatten Sie mir, bevor ich das erwähne, einen anderen Punkt auch dann zur Sprache bringen. Und dann diese andere Arbeitsgruppe, Akademikerin, Fluchtmigration, Frauen, Mädchen vom Menschenrechte 21, ist ein zweites Projekt von mir. Beide Projekte, MINT-FMFM und AKAD-FMFM, haben die Schwerpunkte Bildung, Berufseinstieg und Beratung zur Anerkennung der Abschlüsse mittlerweile. Und also bei AKAD-FMFM Personen mit Abschlüssen aus allen Bereichen, allen Disziplinen praktisch können dann eintreten. Bei MINT-FMFM ist, wie Sie sagten, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, also mit diesem. Also entweder die Personen, die dann einen Beruf in diesen Bereichen erlernt haben oder ein Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen haben oder dabei sind, dann können wir gerne unterstützen. Wir unterstützen allen, aber insbesondere diese Personen.
Wie sieht diese Unterstützung aus?
Genau. Also, Unterschiedlich. Zum Beispiel, wir haben diverse Kurse. Momentan bei Arcade FM haben wir 16 Kurse, die dann angefangen von Deutschkursen bis berufsbezogenen Deutschkurs bis Mentoring for Mentees, also Mentoring-Programme nehmen wir daran teil, aber auch dann zum Beispiel kulturelle Programme bieten wir an, also Beratung an Zielgruppen, weil Zielgruppen sind geflüchtete Frauen und Migrantinnen, aber Beratung an Zielgruppen, aber auch dann Behörden, zum Beispiel Politik, manchmal beraten wir auch dann zu konkreten Schwerpunkten von uns. Wir unterstützen unsere Zielgruppen bei Praktikumsfindung, bei Findung von qualifikationsgerechte Stellen beispielsweise. Dann haben wir auch Erfolg gehabt diesbezüglich. Wir haben eine Datenbank aufgebaut namens Go Digital. Das ist eine multisprachige und multimediale Datenbank. Also Terminologien in 13 Berufsbereichen werden dann als Nachschlagwerk zum Beispiel da angeboten.
Ein riesiges Angebot, was man hört, was es an Unterstützung gibt, wenn Menschen geflüchtet sind und hier wieder Fuß fassen wollen und denen sie damit ja wirklich eine Brücke bauen, um hier anzukommen. Das ist auch ja das, was Sie machen, glaube ich, Herr Khalili, mit Start with a Friend, also Integrationsbrücken bauen. Kann man das so übersetzen?
Ganz genau. Also das ist die Vision von Start with a Friend. Also eine aktive Einwanderungsgesellschaft, die ihre Vielfalt lebt und wo alle Menschen sich wohl fühlen und anerkannt und auch gestalten gleichberechtigt mit. Und das genau kann stattfinden durch diese persönliche Begegnung. Also aus meiner Erfahrung, durch meine Tandem-Partnerin durfte ich zum Beispiel durch die tägliche Beschäftigung mit Bürokratie und Behörden die politische Struktur hier besser kennenlernen und später habe ich angefangen, mich selber politisch zu engagieren, nachdem ich alles kennengelernt habe und so. Und aktuell bin ich mittlerweile
Mitglied. Jetzt höre ich Sie wieder besser.
Mitglied des Landesbeirats für Partizipation in Berlin, um auch noch tiefer auf politischen Ebene mitzuwirken.
Genau, das klingt ja durch, sowohl bei Ihnen als Herr Khalili als auch bei Frau Zatiri, dass Sie das, was Sie erlebt haben, Ihre Hürden, Ihre Schwierigkeiten, die Bürokratie, die Behörden, etwas, wo ja auch Einheimische manchmal verzweifeln, aber ich glaube, Sie ganz besonders, die aus einem fremden Land kommen und dann ganz viele Anträge stellen müssen, dass Sie das, was Sie wissen, auch weitergeben an andere, die vor den gleichen Problemen stehen oder vor größeren vielleicht noch. Es geht um die Anerkennung von Berufsabschlüssen, es geht um Aufenthalt, Genehmigung, um überhaupt hier Fuß zu fassen. Und das ist ja etwas, was so ein bisschen rüberkommt. Genau, Sie wollen es noch kurz ergänzen, Frau Zatiri?
Ja, gerne. Also Sie haben so zwischendurch eine Frage gestellt bei anderen Interviewpartnern und Partnerinnen von heute. Also was könnte man dann praktisch ansetzen, damit die Situation anders wird oder besser wird?
Ja.
Also wir haben zum Beispiel von Anfang an die Idee gehabt, dass man an der Grenze vielleicht eine Datenbank aufbaut, wo dann Bedarfe oder auch dann Fähigkeiten von Neuankömmlingen praktisch direkt dort aufgenommen wird. Und das wird dann einfach Gesellschaft und insbesondere Wirtschaft sehr gut dienen. Aber auch die Personen
des Fachkräftemangels.
Exakt, genau. Aber auch dann zum Beispiel eine zentrale Koordination für Ehrenamt. Also es wird jetzt vielseitig gearbeitet, aber eine zentrale Koordination wäre dann beispielsweise eine gute Idee. Aber auch, dass man Fluchtursachen in Herkunftsländern zum Beispiel versucht zu bekämpfen, zu beseitigen. Also die werden dann praktisch unsere Ideen gewesen. Aber auch dann das Verstehen, also Berücksichtigung davon, dass man am Anfang diese Lebensphase von Neuankömmlingen so versteht, dass sie nicht direkt hineinsteigen können
natürlich,
sondern das dauert zum Beispiel.
Genau, das sind ja lange Prozesse, bis man hier ankommt, bis man die Sprache gelernt hat, bis man mit dieser ganzen fremden Kultur sich angefreundet hat. Herr Khalili, Sie haben das ja auch selber erlebt. Und vielleicht kann uns Herr Soufiane Shahwazi etwas dazu sagen, der jetzt am Telefon ist. Schönen guten Morgen, Herr Shahwazi. Können Sie mich hören?
Guten Morgen.
Herr Shahwazi, ich weiß, Sie sind 22 Jahre jung, vor dem Krieg im Irak geflohen und wohnen jetzt seit 7 Jahren in Deutschland.
Ganz genau.
Mögen Sie uns erzählen, wie es war, als Sie hierher gekommen sind? Wie haben Sie Deutschland erlebt?
Ja, und zwar, ich fand am Anfang in Deutschland, wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Ich habe am Anfang mich voll gefühlt, aber es war auch alles für mich fremd. Die Sprache konnte ich nicht. Aber die Menschen hier haben uns unterstützt. Sie haben uns die Umgebung gezeigt, was man hier alles erleben kann. Also am Anfang habe ich mich sehr wohl gefühlt, aber jetzt auch.
Wo war Ihr Anfang in Deutschland? Wie waren Sie untergebracht?
Also wir wurden Flüchtlingsheim untergebracht und wir haben alles sozusagen bekommen, was um Verpflegung geht. Alles Mögliche.
Und dann, jetzt sind Sie seit 7 Jahren hier in Deutschland. Wir haben schon gehört, es geht darum, um die Anerkennung, es geht darum, um die Sprache zu lernen, aber auch sich hier zu integrieren. Was haben Sie erlebt? Was sind Ihre Erfahrungen mit anderen Deutschen gewesen? Und sind Sie heute? Wie sind Sie heute? Wie erleben Sie die?
Ich muss ehrlich sagen, Menschen, die erwachsen, die verstehen, wenn man seine Geschichten denen erzählt, die haben dafür Verständnis. Wenn man Fehler macht, dann wissen die. Aber die junge Leute, die in meinem Alter sind, man kommt mit ihnen mittlerweile nicht so ganz zurecht, weil die lernen was anderes, die hören was anderes. Und wenn die richtige Geschichte nicht wissen, dann ist es ein bisschen schwierig. Man kommt nicht so sagen mit ihnen zurecht, aber Leute, die ein bisschen erwachsen sind, die haben das immer Verständnis. Ja.
Das gebe ich gerne mal in die Runde auch. Gibt es ein Nachfragen nach der Fluchtgeschichte eigentlich? Wollen andere wissen, warum sind Sie hierher gekommen? Wie war Ihr Leben vorher? Um dann vielleicht auch besser zu verstehen, was die Hürden am Anfang sind? Ich frage mal Herr. Genau, Herr Khalili?
Hallo. Ja, genau. In meinen Augen sehe ich, das war auf jeden Fall der Fall bei Star with a Friend. Also durch diese Struktur wurde auf jeden Fall Räume, Austauschräume dafür zur Verfügung gestellt, dass Menschen miteinander reden, anstatt übereinander zu reden. Und dann durch diesen kulturellen Austausch kann man viel mehr auch über andere Menschen erfahren und kann man die anderen Kulturen besser kennenlernen. Ich habe das auch selber von Anfang an erfahren und nach bestimmter Zeit hatte ich das Gefühl, mit diesem Tandem hatte ich das Gefühl, dass ich selber mich ehrenamtlich engagieren möchte, um irgendwas zurückzugeben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, selber auch ehrenamtlich als Vermittler, interkulturelle Vermittler in dem Verein anzufangen, um selber Menschen zusammenzubringen und diese Möglichkeit zu schaffen.
Das ist offensichtlich
und
ganz besonders wichtig. Diese Möglichkeit zu schaffen. Und ich möchte ganz kurz noch Herrn Shahwazi zu Wort kommen lassen. Wie ist Ihr Leben heute hier in Deutschland? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht Ihr Alltag aus?
Also ich fühle mich hier sehr gut. Mein Leben mittlerweile, ich lebe mit meiner Familie in Köln. Wir sind 6 Personen. Ich habe 4 Geschwister, alle Personen zurzeit, also die meisten arbeiten, also 3 von denen arbeiten. Und der eine, mein kleiner Bruder geht zur Schule. Wir arbeiten täglich. Ich mache, wie gesagt, zurzeit eine Ausbildung zu Kaufmann für Büromanagement beim Aktion Mensch. Und ich freue mich, wenn ich jeden Tag auf die Arbeit komme. Ich habe dort sehr nette Kollegen. Ich werde trotz meiner Sprachbarriere dort überall unterstützt. Und ich bin dafür dankbar. Ich bin hier einfach in Deutschland dankbar und ich würde mein Leben hier weitermachen und hier fortsetzen.
Das heißt, Sie fühlen sich hier angekommen und möchten hier bleiben oder auch irgendwann zurück in den Irak?
Zurück in den Irak möchte ich nicht ziehen, aber ich würde mal gerne mein altes Zuhause besuchen, weil ich damals mit dem 13, 14 Jahr geflohen bin und ich habe irgendwie so ein bisschen vermisst und ich auch nicht so genau weiß, wie das jetzt aussieht. Ich will mal hingehen, um einfach zu sehen, was alles jetzt da passiert, wie sieht dort aus. Aber ziehen möchte ich nicht, ich möchte hier in Deutschland weiterhin bleiben und hier weiterhin arbeiten.
Das hoffen wir, dass das weiterhin möglich ist. Vielen Dank, Herr Shahwazi, dass Sie uns Ihre Erfahrung geschildert haben. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie weiterhin viel Erfolg bei Ihnen, auch mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Leben hier in Deutschland. Schön, dass Sie dabei sind und angerufen haben, uns Ihre Erfahrung geschildert haben. Ich habe eben noch ein Zeichen bekommen. Frau Zatari, Sie wollten da einhaken noch.
Genau, sehr gerne. Also ich hätte gerne zurück zu Ihrer Frage, was dazu gesagt. Was hat bewirkt einfach diese ehrenamtliche Arbeit, also diese Einsatz für andere Personen, die in gleicher Situation wie wir selber waren? Also ergänzend zu den Punkten, dass Herr Khalili erwähnt hat, dass man diese Austausch, dass diese interkulturelle Kommunikation praktisch ermöglicht worden ist, dann gerne möchte ich sagen, dass wir einerseits uns integriert haben dadurch in die Gesellschaft, Nummer eins. Nummer zwei, dass wir dann Hilfsbereitschaft von Menschen, von deutschen Menschen zur Schau gestellt haben. Also das ist dann eine Möglichkeit dazu gewesen, dass es aufgezeigt worden ist, dass sie dann so hilfsbereit sind, dass sie dann Verständnis für die Probleme von anderen Menschen, von Mitmenschen praktisch haben. Das ist auch dann ein Ergebnis dieser Gesamtarbeit gewesen. Aber auch dann kann man sagen, wir haben dazu beigetragen, einen integrativen Diskurs praktisch in die Gesellschaft zustande kommt. Und das aber auch Perspektivenwechsel, dass man nicht so einseitig das Leben hier sieht oder als Deutsche in 21. oder 20. Jahrhundert, je nachdem wann das war, sieht, sondern wirklich ein Perspektivenwechsel. Das ist eigentlich auch dann ein Ergebnis dieser Gesamtarbeit von Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen.
Aber kurze Unterbrechung, wie sehen Sie das jetzt in einem Klima, wo ganz viel wieder diskutiert wird, wie viele Migranten und Migrantinnen wir reinlassen, wo die Willkommenskultur nicht mehr so da ist, wie sie vielleicht 2015 da war? Was macht das mit Ihnen?
Ja, ich glaube, Wirtschaft hat das erste Wort und Wirtschaft braucht Fachkräfte. Und deshalb, natürlich, es wird ein bisschen hin und her diskutiert, aber auf jeden Fall die Qualifizierten und diejenigen, die sich praktisch gut bemühen, können dann reinkommen und es wird einfach, ich glaube nicht, dass es komplett runtergeht, sondern sogar diejenigen, die Parteien, die dagegen sind, sie müssen eine Lösung und einen Weg für diese Fachkräftemangel finden.
Ja. Wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Herr Khalili, wie ist das bei Ihnen? Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung? Wenn Sie sagen, Sie sind so gekommen hier nach Deutschland in einer Zeit, wo vielleicht noch eine ausgeprägtere Willkommenskultur war. Erleben Sie jetzt etwas anderes? Merken Sie das in Ihrem Alltag? Merken Sie mehr Diskriminierung?
Ja, ich merke auf jeden Fall, dass die Stimmung anders als 2015 ist und durch mein aktuelles politisches Engagement in Berlin, in dem Landesbeirat für Partizipation, bin ich damit sehr beschäftigt und das macht natürlich Sorgen, dass dieses Thema immer wieder ausgenutzt wird, vor allem von manchen PolitikerInnen im Rahmen Wahlkampf oder so. Und das wird ein bisschen populistisch bearbeitet und das ist ein großer Fehler, weil an der Stelle würde ich mich auf jeden Fall Frau Zatari anschließen. Es soll ein Spagat oder Balance geben zwischen den Bedarf zum Fachkräften und auch gleichzeitig diese Fluchtbewegung in der Welt. Deutschland kann das schaffen, könnte das schaffen. Vor 8 Jahren kann das auch wieder schaffen. Es gibt aus meiner Sicht genug Platz für alle. Was fehlt, ist nur noch mehr Organisation, noch mehr Verstärkung für die aktuellen bestehenden Strukturen auf diesen Ebenen. Und dann können wir einfach oder können diese PolitikerInnen aufhören, dieses Thema so populistisch zu diskutieren und dass auch die Stimmung auf Europaebene mitzuwirken und nicht umgekehrt, wie leider gerade passiert ist.
Das nehme ich mal und als Schlusswort, Herr Khalili, weil uns die Zeit davonläuft. Aber Sie haben uns ganz viel erzählt von Ihren Eindrücken. Das ist ganz, ganz wichtig für uns zu erfahren, wie Ihr Leben, wie Ihr Alltag da ist, dass Sie uns so offen geschildert haben, was die Hürden waren und wie auch die Integration jetzt vielleicht vorangeschritten ist. Vielen Dank, Dr. Afza Zatari, Fahed Khalili und allen anderen, die uns heute in der Lebenszeit über ihre persönlichen Erfahrungen nach der Flucht und über ihr Leben hier in Deutschland erzählt haben, welche Herausforderungen es gab und gibt, aber auch, wie das Ankommen erleichtert wird, der Austausch und das Zusammenleben von Migrantinnen und Einheimischen gefordert werden kann und wie beide Seiten natürlich auch voneinander lernen können. Herzlichen Dank fürs Mitmachen und Zuhören. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.
Danke Ihnen.